Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Wir haben Samstag, den 29. August und schön, dass wir es jetzt wieder geschafft haben aufzunehmen. Ich bin zwar leider immer noch angeschlagen, mir hat's den kompletten rechten Gehörgang zerfetzt, keine Ahnung, wie das sein kann, aber ja. Ich bin noch nicht ganz über den Damm. Ich habe noch ein bisschen Probleme, tatsächlich den Ton richtig zu halten. Also wenn ich mal irgendwie an einer Stelle etwas lauter oder leiser bin, entschuldige ich mich an der Stelle dafür. Ist etwas schwierig, wenn man einseitig ja wirklich so massive Probleme aktuell hat.
Aber der
Also
Schwachsinn, den du erzählst, ist sonst wie immer, oder? Also
ja,
vom
dann müsste
Inhalt
aber
her
eigentlich das
erstmal.
andere Ohr sein, weil du auf der Seite sitzt und da der Schwachsinn da rüberkommt, das ist noch das gesunde Ohr, ja. Oder wir sind vielleicht letztes Mal andersrum gesessen, das könnte sein, ja. Ey,
Also
keine Ahnung, für
die
mich waren irgendwie
Qualität
so
ist wie immer
Ohrenkrankheiten.
unterirdisch bei uns und jetzt auch noch in verschiedenen Tonlagen. Das ist ja super, da haben die Leute
Ja,
Spaß
für mich
dran.
waren eigentlich solche Ohrkrankheiten eigentlich immer Kinderkrankheiten. Ich habe seit 25 Jahren nichts mehr an den Ohren gehabt und jetzt kann es tatsächlich sogar sein, dass ich in eine Hörtherapie ab kommender Woche muss. Also
Echt?
ja, da haben wir den absoluten Jackpot gezogen, ja, und
Ja,
auch
ich habe ja
völlig ohne
seit
Ankündigung.
einigen Jahren Tinnitus auf der linken Seite. Hat ja auch schon mal, wissen viele, habe ich auch schon mal einiges probiert, aber gibt's noch nichts, ne? Hat alles nichts wirklich gebracht. Man muss sich damit abfinden. Ist so
Ja,
fast das
Tinnitus habe ich
Einzige.
schon seit Jahren tatsächlich, aber jetzt ist auf der rechten Seite auf einmal so durch dieses ganze Thema hervorgekommen. Ich bin jetzt mal gespannt, ob er nochmal abklingt oder so, weil es jetzt tatsächlich nur auf einer Seite dann ist. Also die Entzündungen und so. Ich habe so Mittelgang und also Gehörgang und Mittelohr entzündet und die Ohrmuschel hat auch noch was abbekommen. Also keine Ahnung, weil ich bin
Ach.
auch nicht in einem Pool gewesen, nicht in einem Urlaub, also gar nichts. Ja, sogar die Apothekerin hat mich angeschaut, weil ich gerade vier Medikamente nehmen muss, davon zwei Antibiotika. Also ja, wirklich Wahnsinn, wie schnell das dann von einem auf den anderen mal ging. Ja, aber the show must go on. Und wir hatten die Woche ja wirklich extrem viele Zahlen, interessante Nachrichten, die wir heute besprechen müssen. Natürlich Nvidia, das Event gewesen. Ich hatte mal zwischenzeitlich gesehen, bei Markus Koch waren über 10.000 Zuschauer live mit dabei, wo Nvidia seine Zahlen
Ja.
veröffentlicht hat. Aber so der heimliche Gewinner die Woche ist eigentlich Salesforce tatsächlich gewesen, ja. Also auch darüber sprechen wir. Wir hatten es ja eigentlich immer gesagt. Also das ganze Thema gerade so um diese Unternehmen wie SAP, ServiceNow, Salesforce, dass wir die eigentlich eher als Gewinner insgesamt von diesem KI-Thema sehen. Und nun scheint sich das auch so das erste Mal wirklich so in den Zahlen gezeigt zu haben. Also darüber werden wir unter anderem sprechen. Und ich werde euch auch noch mal ein bisschen auf die Reise mitnehmen, warum ich aktuell tatsächlich sogar eventuell mehrere Verkäufe bei mir im Depot geplant habe, und zwar aus einem ganz bestimmten Sektor. Also ihr merkt, eine vollgepackte Folge. Deswegen lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben dafür da. Und was wir euch jetzt schon mal ankündigen können, wir hatten ja schon letztes Jahr immer wieder mal gesprochen, dass wir mal gerne ein Community-Event machen wollen würden. Und nun steht es tatsächlich sogar fest, diejenigen von euch, die Michael und mir auf Instagram folgen, die haben es vielleicht sogar schon gesehen. Michael und ich haben dieses Event auch schon einzeln jeweils abgehalten und dann haben die von Bechtle gesagt, hey, das sind zwei so Pfundskerle, da müssen wir sie doch beide auf einmal einladen. Ja, jetzt haben wir uns genug Honig ums Maul geschmiert. Also am 16. Oktober um 18 Uhr findet in Neckarsulm unser Community-Event bei Bechtle statt. Das ist im Hauptsitz von Bechtle. Und ich persönlich weiß nicht, wie es du damals empfunden hast, Michael. Ich glaube, wo du das Event hattest, haben wir uns noch nicht mal gekannt, glaube ich. Das ist schon ziemlich lange her gewesen.
Ja.
Ich fand es mega cool. Also das findet im Hauptsitz von Bechtle statt und das ist mega cool organisiert. Also Bechtle selbst, die halten da dann auch eine Firmenpräsentation ab. Also auch für diejenigen, die eben in Bechtle investiert sind oder sich dafür interessieren, sehr interessant. Und wir werden auch einen eigenen Blog noch über Cybersecurity tatsächlich haben. Also Bechtle gibt uns da interessante Einblicke und dann werden wir vor Ort einen Live-Podcast abhalten. Also eine exklusive Folge, die es dann nur dort gibt. Die werden wir nicht hochladen. Und danach gibt es dann ein Meet and Greet mit uns. Also da werdet ihr dann auch bestens versorgt, was Essen und Trinken angeht. Natürlich ist das Event umsonst, also ihr müsst dafür nichts bezahlen. Also wer da irgendwie aus der Umgebung kommt, wir würden uns freuen. Wir verlinken euch mal die Landingpage unten in die Videobeschreibung mit rein. Und ich weiß nicht, wie es bei dir damals war, Michael. Nach dem Event sind wir dann da noch in ein ansässiges Brauhaus dann gegangen. Da konnte man sich dann noch super privat unterhalten. Also hat riesig Spaß gemacht. Ich denke mal, das werden wir wahrscheinlich auch dieses Mal machen, weil ich werde wahrscheinlich vor Ort wieder übernachten. Das heißt, dass wir dann danach Open End dort uns noch schön ein hinter die Rüstung römern können, wie es so schön heißt. Also ein cooles Event. 16.10. bei Bechtle. Könnt euch gerne kostenlos anmelden. Wie gesagt, unten alles verlinkt. So, jetzt haben wir aber genug mal Werbung und alles weitere gemacht. Erzähl mal, was war denn die Woche los? Ja, war ja eigentlich wieder ziemlich grün über die meisten Sektoren hinweg.
Genau, also es läuft ja insgesamt weiter sehr gut. Wir hatten mehrere Highlights, ja vor allen Dingen am Mittwoch. Daniel hat es ja schon mal so ein bisschen angeteasert. Also zum einen Nvidia, die Erwartungshaltung war wie immer extrem hoch. Das war diesmal nur so, dass die Aktie im Vorfeld überhaupt nicht gut gelaufen ist. Und das war ja auch insgesamt schon so, dass Nvidia meist anders gelaufen ist als so die anderen Tech-Werte. Also immer als Nvidia stark war, waren die anderen eher am Schwächeln. Und als AMD, Micron, SanDisk und Co. nach oben gezogen sind und Marvell und wie sie alle heißen, war Nvidia eher schwach. Es gibt auch so ganz viele lustige Vergleiche. Hätte Victoria's Secrets oder Cheesecake Factory jetzt irgendwie über die letzten, ich weiß gar nicht, 12 Monate oder so gehabt, wärst du deutlich besser gelaufen als mit Nvidia, ja. Das ist eigentlich schon krass. Irgendwie, also auf dem Papier ist Nvidia, können wir auch nochmal gleich drüber sprechen, jetzt echt günstig, muss man sagen. Also der Markt hatte eine, ich ja auch, eine große Skepsis. Wir haben ja oft drüber gesprochen, wo soll das ganze Geld noch herkommen für weiteres Umsatzwachstum? Aber Nvidia hatte ja am Mittwoch dann, ich glaube die CFO Colette war das, hat dann halt eine Prognose fürs nächste Geschäftsjahr 28 rausgehauen mit 70% Umsatzwachstum. Ja. Und wenn man sich mal jetzt schon die Basis ansieht, also wie viel Umsatz Nvidia jetzt schon macht, sie sind ja schon jetzt im Bereich 100 Milliarden, dann nochmal 70 Milliarden drauf, also das ist unvorstellbar. Und sie haben ja sogar gesagt, dass es sogar noch mehr geben könnte, also mehr möglich wäre, wenn nicht die Lieferketten so angespannt wären. Ja? Also Thema Supply Chain bei Speichern und so weiter, das ist ja ein großes Problem. Also es ist wirklich krass und vor allen Dingen, irgendwie, man liest nur links und rechts, die machen was Eigenes, die machen was Eigenes. Irgendwie OpenAI hat jetzt behauptet, sie haben jetzt einen eigenen Chip, Jalapeno oder wie er heißt, der noch besser sein soll oder effizienter sein soll. Da denkt man irgendwie, oh, jetzt kriegt er irgendwie Nvidia Probleme, aber dann zeigen sie mal wieder, wer der Goat ist, ne? Also das ist. Ja, und das hat Nvidia eben am Donnerstag um 8,7% waren es, glaube ich, nach oben getrieben und viele andere Chipwerte sind da nicht so gut gelaufen. Ich habe es gerade gesagt, ne? Das ist irgendwie dann immer, läuft so ein bisschen antizyklisch beides. Das war ja so das eine Thema und dann müssen wir gleich nochmal drüber sprechen. Also Salesforce plus, was war es am Ende? Plus 22%, also das zeigt mir einfach nur eins, dass da ein nicht geringer Teil der Marktteilnehmer komplett daneben lag einfach und dass das halt eine Kombination jetzt war aus Nachrichten kaufen plus halt einfach Short Squeeze. Ja, es gab ja dann wirklich, es war ja, wann ist aber schon ein halbes Jahr jetzt her, oder ein Dreivierteljahr, halbes Jahr ungefähr, wo dann ja immer dieser IGV so krass geschortet wurde, der war dann gestern deutlich im Plus, also dieser iShares Expanded Tech Software Sektor ETF, wo Salesforce ganz groß drin war und auch die Cybersecurity-Unternehmen. Und ich glaube, gestern war jetzt dann der Tag, also der Donnerstag, wo man gesehen hat, okay, diese Wette oder dieser Pessimismus der Leerverkäufer, der war jetzt doch einfach falsch und dass jetzt klassische Softwareunternehmen nicht so disruptiert werden. Also ich glaube, das hat man jetzt dann gestern in dieser Kursbewegung gesehen, weil es waren dann auch ServiceNow, SAP ist ja auch gut gelaufen, also da ist jetzt wieder richtig Feuer mit drin. Das Cybersecurity sowieso teilweise schon auf Allzeithoch. Also da ist sehr viel los. Es gab jetzt auch nochmal eine Aussage ganz kurz vom Chef von SK Hynix. Der hat gesagt, dass die Knappheit im Speicherbereich bis ins Jahr 2030 laufen soll. Die sind ja auch alle auf dem Papier sehr günstig. Micron, SK Hynix und Co. Wenn das so zutrifft, dann kann ich mir auch dort vorstellen, dass die Aktien nochmal nach oben gehen. Aber aktuell ist jetzt eben, wie gesagt, eher so ein bisschen der Bounce im Software-Sektor. Ich glaube, es wird sich dann immer noch, also es wird sich immer wieder hin und her verschieben, aber es kann trotzdem sein, dass jetzt beide Sektoren unterm Strich gar nicht mehr so schlecht laufen, ja. Und wenn ihr diese Folge hört, was ja am Freitag noch kam, wir wissen jetzt noch nicht das Ergebnis oder was da passiert, die Rede von Kevin Warsh auf der Jackson Hole-Tagung, Die war für Freitag 16 Uhr angekündigt. Also wenn jetzt nochmal irgendwas komplett anderes passiert ist oder irgendwie die Kurse ganz anders stehen, wie wir hier jetzt erzählen, dann liegt es dann vielleicht an den Kursreaktionen dort. Also das waren im Endeffekt so die ganz großen Themen. Geopolitik und Anleiherenditen bleiben auch immer noch wichtig. Also aktuell ist es ja wohl so, dass die USA und der Iran doch wieder nicht miteinander reden. Anfang der Woche hieß es nochmal, es gibt wieder Hoffnung, aber dieses ganze Thema ist irgendwie, wird es immer mehr auch jetzt überlagert und dementsprechend der Markt kann damit leben. Und ja, also es läuft unterm Strich, wirklich sagen, weiter sehr, sehr gut.
Ja, Nvidia hat auch vor allem mit einem noch überrascht, also neben den starken Zahlen, dass sie eben auch eine überraschend langfristige Guidance tatsächlich gegeben haben. Da sind sie sonst eigentlich immer vorsichtig gewesen. Klar, es kamen immer die üblichen Sprüche, es läuft alles sehr gut, ohne Nvidia geht's nicht. Aber man hatte jetzt wirklich für teilweise sogar 2-3 Geschäftsjahre in Folge schon Aussagen getätigt. Unter anderem, dass AWS für 2027 und 2028 weitere 2 Millionen GPUs installieren möchte. Also das sind halt Wahnsinnszahlen, wenn man sich das mal so anhört. Und was eben da auch jetzt mit dabei geholfen hat mit der Guidance, also diese 70% Umsatzwachstum, die Schätzung, die lag vorher bei 44%. Ja, und auch das wäre ja schon wirklich sehr gut gewesen, weil wir reden aktuell von einem Wachstum von über 100% im letzten Quartal. Und jetzt geht mal 1 oder 1,5 Jahre zurück, wo wir schon in den Folgen gesprochen haben, ja, wo soll das Wachstum noch hingehen, wo soll es herkommen? Aber es geht halt immer irgendwie noch viel weiter und man hat da eben jetzt alle Erwartungen deutlich übertroffen und das hilft eben auch daran jetzt so dem ganzen Markt dann auch nochmal, weil das dann eben jetzt halt auch so als Rückschluss dann eben ja die Vermutung naheliegen lässt, dass der AI-Boom halt noch lange nicht vorbei ist, ja, denn wenn Nvidia schon solche Guidance rausnimmt, das betrifft ja viele Unternehmen, ich habe jetzt gesagt, die Speicherunternehmen, dann haben wir auch diese Unternehmen, die mit den Rechenzentren zusammenhängen, die Stromversorgung, die Kühlungslösungen, also das ist ja ein ganzer Rattenschwanz dann sozusagen und deswegen ist dann halt auch nachvollziehbar gewesen, dass hier wirklich eine ordentliche Partystimmung dann gewesen ist und ja, das hat dann natürlich jetzt eben auch so ein bisschen dem ganzen Markt wieder ja neue Hoffnung verleiht, dass es halt eben doch noch deutlich weitergehen könnte und das eben auch nicht nur bei Nvidia, aber für Nvidia selbst ist es ein wirklicher Befreiungsschlag gewesen für die Aktie, weil sie eben mit den anderen nicht so gut gelaufen ist. Man darf aber nicht vergessen, wenn man natürlich mal ein kleines bisschen rauszoomt, da ist Nvidia natürlich trotzdem sehr stark gelaufen. Ja, also es gibt kaum eine erfolgreichere Aktie in den letzten 10 Jahren als Nvidia. Deswegen sehr, sehr stark vom Verlauf her gewesen.
Ich habe noch eine lustige Grafik eben gefunden. Warte, ich suche sie nochmal, genau. Nvidia gegen 12 ikonische Unternehmen. Also Nvidia hat ein Quarterly Net Income jetzt gehabt von 59,7 Milliarden und folgende 12 Unternehmen zusammen haben weniger. Apple, Walmart, Coca-Cola, Procter & Gamble, Pepsi, Disney, McDonald's, Costco, GM, Nike, Starbucks, UPS. Da ist Apple dabei, die haben allein 30 Milliarden. Da sieht man mal halt, also Nvidia ist das wertvollste Unternehmen, aber sie drucken jetzt auch halt auch Geld wie kein weiteres Unternehmen. Also ich glaube, da kann Micron ist mittlerweile auch noch ganz weit vorne mit dabei. Und die sind ja sogar noch mal viel günstiger. Nur bei Micron, wie gesagt, diese Zyklik, man weiß nicht so genau, wie das in Zukunft weitergeht. Aber das ist schon der absolute Wahnsinn. Also Nvidia, gut ab.
Ja, gute Nachrichten hat es aber auch für Meta gegeben. Ich fand, es ist auch so ein bisschen untergegangen. Die Aktie hat erstmal auf die Nachricht positiv reagiert, ist dann aber eigentlich auch wieder so ziemlich abverkauft worden, aber es sind eigentlich sehr starke Nachrichten gewesen, die jetzt weniger mit dem operativen Geschäft zu tun hatten, also dass jetzt irgendwie neue Deals oder so verkündet wurden, aber sie haben sich jetzt mit fast allen US-Bundesstaaten auf einen 18 Milliarden Dollar Vergleich geeinigt über 10 Jahre und zwar geht es da ja um die Vorwürfe, also die Auswirkungen sozialer Netzwerke auf Jugendliche und Kinder. Und wichtiger als jetzt die Summe an sich, das sind eben jetzt die Einschränkungen. Also für Jugendliche gibt es unter anderem, dann soll es hier ein 2-Stunden-Tageslimit geben, Beschränkungen zwischen Mitternacht und 6 Uhr sowie Einschränkungen für Push-Benachrichtigungen während der Schulzeit sind vorgesehen. Das sind jetzt natürlich erstmal Sachen, die jetzt natürlich Meta-Aktionäre vielleicht nicht ganz so gerne hören, aber da war wirklich das war wirklich ein riesiges Damoklesschwert. Also da ging es um ja sehr vieles in diesem diesem Rechtsstreit. Und wenn man sich da 18 Milliarden, das ist natürlich enorm, wenn ich mal noch so zurück überlege, so vor der Corona-Zeit, noch so 2017, 18, 19, ich kann mich noch erinnern, wenn da Google mal eine Strafe über 1 Milliarde oder 2 Milliarden bekommen hat, ey, da ist der Kurs teilweise 5, 6, 7% nach unten gegangen. Und heute, da freut man sich, wenn man sich auf 18 Milliarden dann hier einigt, ja. Also es sind eigentlich wirklich gute Nachrichten dann hier gewesen, weil man hier nun ein wirklich extrem großes Rechtsrisiko sozusagen aus der Welt geschaffen hat, weil fast alle US-Bundesstaaten mit dabei sind. Es gibt zwar noch Einzelklagen und so, aber so dieser ganz große Elefant im Raum, der ist nun verschwunden. Es ist nicht ganz vergleichbar mit dem, was letztes Jahr bei Alphabet passiert war. Also das ist jetzt nicht, dass ich jetzt dann auf einmal sage, hey, jetzt müsste Meta auf einmal ein doppelt so hohes KGV dann haben. Also das nicht, weil bei Alphabet, da ging es ja damals wirklich so ein bisschen, also da ging es ja um Chrome, da ging es um den Deal mit Apple und so, das war schon nochmal eine andere Gewichtung, aber trotzdem sehr gute Nachrichten für Meta, vor allem, weil sie halt auch immer noch bewertungstechnisch einer der günstigsten, wenn nicht sogar der günstigste GAFAM-Wert dann eben zum aktuellen Zeitpunkt sind. Und es sind halt aktuell wirklich nur so diese Fragen, ob sie dieses ganze Kostenthema dann eben für sich so, also nicht stemmen können, aber dass sich das für sie wirklich refinanziert, weil es da halt immer noch so diese Sorge gibt von damals mit dem Metaverse, ja, wo man so viel Geld verbrannt hat, wo nie quasi auch nur $1 zurückgekommen ist und man ja immer noch recht viel Geld reinsteckt tatsächlich, ja, und jetzt zusätzlich zu dem Ganzen dann, aber man kann sagen, sehr positive Nachrichten, die für Meta hier dann gekommen sind. Genau, Michael hat es ja gesagt.
Ich vielleicht noch, genau, eine Sache wollte ich noch kurz ansprechen. Ich bin ja Take-Two-Aktionär. Gestern, also am Donnerstag, wenn ihr es hört, schon vor 2 Tagen, wurde ja dieses Extended Gameplay veröffentlicht, um 21 Uhr auf Netflix. Kids waren genau am Schlafen und ich habe dann Netflix aufgemacht. Da kam direkt erstmal Fehlermeldungen, ne? Also haben alle natürlich drauf gedrückt. Dann ging es aber irgendwann, hab mir das natürlich angeschaut und ich bin ja auch jetzt kein ganz krasser Gamer mehr. Früher habe ich mal viel Counter-Strike und Co. gezockt, weil das erste GTA habe ich auch mal früher gespielt, danach aber dann nicht mehr. Aber es ist schon sehr beeindruckend, diese ganze Welt und diese Charaktere und so Verfolgungsjagden, was weiß ich. War schon richtig krass, aber und das Spannende ist natürlich zu gucken, was macht die Aktie überhaupt dann dabei. Die war ja mal so im Vorfeld immer mal ganz gut gelaufen, dann wieder ein Rücksetzer. Es gab ja diese ganzen Leaks auch, die ja wohl auch echt waren. Und dann aber während des Streams, also während man sich's angeschaut hat, ging es erstmal kurz einen Pop nach unten. Dann hat die Aktie sich aber recht schnell wieder gefangen. Und jetzt Freitagvormittag ist die Aktie 3% im Plus. Also, und auch das, was ich so gelesen habe, die Leute fanden es ziemlich cool. Also unterm Strich, sie sind immer noch sehr begeistert. Wir hatten es ja schon mal gesagt, also das Problem ist einfach, wenn die Erwartungshaltung an etwas so unglaublich hoch ist, da kannst du fast nur noch enttäuschen. Deswegen ist es ja auch so schwer für Rockstar, da irgendwie den Hype hochzuhalten. Aber den Leuten hat's gefallen und ich glaube, das könnte jetzt auch der Aktie wieder ein bisschen helfen, dass es bis zum, ich glaube, was war es, 19. November, dass dann noch mehr Vorbestellungen reinkommen und dann alle gleichzeitig zocken wollen. Ne? Also ich denke, das war ein gelungenes Gameplay. Das wurde ja irgendwie live auf einer normalen PlayStation 5 aufgenommen und dafür sieht es halt wirklich einfach nur krass aus. Also diese ganzen Landschaften und Verfolgungsjagden, Explosionen, irgend so ein Fallschirmsprung und das ist schon krass, was mittlerweile möglich ist. Ne? Also alle, die Zocker sind, ich glaube, die werden ihren Spaß dran haben. Ich werde leider, glaube ich, keine Zeit dafür haben. Ich habe nicht mal eine PlayStation 5. Ja, ich mache nur Börse und Family, ne? Mehr geht aktuell nicht, das ist einfach schade.
Aber schon ziemlicher Flex, wenn man sagen kann, man hat damals GTA 1 gespielt, da merkt man auch, wie alt man dann eigentlich geworden ist. Woran ich mich noch gerne erinnere, GTA 2, das ist, wenn ich es richtig noch weiß, 1999 rausgekommen, da bin ich 11 Jahre alt gewesen und dann sind wir immer in Mediamarkt gegangen, wir wollten das natürlich haben, aber natürlich ist man noch nicht, ich glaube GTA 2 ist, glaube ich, ab 16 gewesen oder sogar ab 18, ich weiß nicht genau, ich kann mich noch dran erinnern.
Ich bin mit meinem Vater in Mediamarkt damals gegangen, da brauchte ich so eine 3D-Grafikkarte. Dann haben wir aber irgendwie was Falsches gekauft, weil du brauchst so eine 3D-FX-Karte, irgendwie so war das. Dann habe ich das irgendwie beim Nachbarn immer aber mal geschaut und zugeguckt. Wir hatten nämlich immer nur einen Computer irgendwie, der aber irgendwie, mein Vater hat ja bei IBM gearbeitet und das hat irgendwie auch alles nicht so richtig funktioniert und Freunde hatten halt so ein Amiga oder Commodore oder irgendwas und die hatten halt bessere Spiele irgendwie damals. Der eine Nachbar hatte einen Gameboy, da habe ich immer auf dem Gameboy mitgeguckt, Super Mario und so, und der eine hat dann was war das, ein Super Nintendo dann irgendwann, da haben wir Mortal Kombat drauf gespielt, das war auch geil. Ja, das waren noch Zeiten, aber ja, das ja. Alt ist, auch wenn man ICQ noch kennt und so, ne, dieses,
das war noch ja, Zeiten. Auf jeden Fall, ich wollte es für die PlayStation holen und dann sind wir immer an die Kassen vorgelaufen, wenn wir Spiele kaufen wollten, die eben nicht unserem Alter entsprochen sind, dann haben wir uns die Kassierer, meistens Kassiererinnen genau angeschaut und haben dann probiert, ja, sozusagen zu lesen, wer auf die Altersbeschränkung schaut oder nicht. Also immer, ja, ein großes Herzschlag-Thema dann gewesen, ob man dann erwischt wurde an der Kasse oder nicht. Aber ja, sehr lustig. Bei mir ist damals so mit GTA 2 richtig losgegangen, wobei ich, glaube ich, auch GTA 1 irgendwann gespielt hatte. Aber okay, nächstes Thema. Wie gesagt, wir haben noch einiges zu besprechen. Und Michael hat auch noch ein Thema mitgebracht, bevor wir zu den Salesforce-Zahlen kommen. Für mich der klare Gewinner der Woche, tatsächlich noch mehr als Nvidia. Denn es gibt aktuell noch ein anderes cooles Event, was Michael schon mal vorgestellt hatte und jetzt auch demnächst losgeht. Um was geht's da genau? Genau,
am 7. September, da wollte ich nochmal drauf eingehen.
Werbeunterbrechung übrigens, Entschuldigung.
Genau, ja. Werbeunterbrechung. Am 7. September startet um 8 Uhr das Börsenspiel Trader 2026. Dort könnt ihr mit einem virtuellen Depot neue Handelsstrategien umsetzen und ja, versuchen, eine bestmögliche Performance zu erzielen. Ihr tretet dort gegen viele tausend andere Trader an und es gibt halt wirklich unglaubliche Preise zu gewinnen. Also der Hauptpreis ist ein Range Rover Evoki. Dann gibt's aber auch noch ein Samsung OLED für die beste Tagesperformance. Jede Woche 2.222 Euro, 8 iPhone 17, 5.000 Euro für die beste Spielgruppe gibt's auch noch, wusste ich gar nicht, ja. Und auch in der Goldesel-Spielgruppe, da müsst ihr natürlich dann reinkommen. Dort gibt's nochmal extra Preise, also T-Shirts, Goldesel Premium Jahresmitgliedschaft, ein iPad, also da lohnt sich's mitzumachen. Passwort in der Spielgruppe Goldesel ist Team Goldesel, also meldet euch kostenlos an. Nee, ihr könnt dort nichts verlieren, nur gewinnen. Man kann man mitspielen, das macht richtig viel Spaß und dann am Ende hoffentlich ein paar schöne Preise absahen. Genau, so viel dazu und den Link packen wir euch natürlich auch unten rein und damit Werbung Ende.
Genau, außer man bekommt Goldesel Premium, dann hat man wirklich verloren dann in dem Fall, aber ihr müsst euch ja nicht melden, also ich kann es euch nur empfehlen, dann ja, macht euch unsichtbar.
Daniel schreibt mir letztens noch irgendwie, dass er ja einen Trade mit umgesetzt hat, ne, bei ServiceNow und so. Ne?
Ja, die Geschichte bekomme ich jetzt 3 Jahre auf den Ding serviert, vor allem, weil ich es erst danach gemacht habe. Ich habe es gesehen, nachdem ich den Trade hatte, ja, aber die Story erzählst du jetzt noch in 3 Jahren dann am Ende, ja, aber... Okay, jetzt geht's weiter. Salesforce war ja immer wieder mal ein Thema und mich hat's ja vorher auch schon mal angeteasert gehabt. Meta explodiert nach den Zahlen und das lag, also die Ergebnisse an sich, die sind gut gewesen, ist aber nicht so, dass jetzt auf einmal hier von 10% Wachstum auf 30% Wachstum hochgegangen ist, aber es gab hier nun Anzeichen dafür, dass die KI sich sehr positiv eben auswirkt, vor allem eben dieses Thema mit den KI-Agenten, also man hat hier den Quartalsumsatz um 11% gesteigert und vor allem, beziehungsweise besonders interessant, das ist Agentforce und Data 360, die haben zusammen mittlerweile eine Annual Recurring Revenue von 3,9 Milliarden Dollar erreicht und das ist ein Plus von 210% zum Vorjahr. Also da läuft's mal richtig gut und das ist eben auch das, was wir ja eben immer eigentlich schon gesagt hatten. Also wir sehen das überhaupt nicht, dass mit irgendwelchen KI-Agenten da irgendwas abgelöst wird im CRM- oder ERP-Bereich. Eher im Gegenteil, dass die mit ihren eigenen Lösungen sogar eher davon profitieren. Und parallel dazu wurde mit Anthropic dann auch noch CloudForce angekündigt. Also Claude wird tiefer in Salesforce, Slack und Unternehmensdaten dann hier integriert Und zusätzlich als sozusagen die Kirsche auf dem Sahnebecher obendrauf hat Salesforce dann auch noch die Umsatzprognose für das Gesamtjahr leicht angehoben. Und da halt eben über die letzten, ja, man muss ja schon was sagen, 2 Jahre die Skepsis so groß gewesen ist, dann hat es eben halt auch dafür gesorgt, dass die Aktie hier dann mal, weil wie gesagt, also es ist jetzt nicht so, dass das Wachstum von 10% auf 30% oder 40% dann hoch ist, also das Gesamtwachstum, aber das sorgt dann halt eben dafür, wenn einige Shorties hier noch aktiv sind und so, dass es dann halt mal schnell hier zu so einem Squeeze dann kommen kann. Und ich glaube, genau sowas ist dann halt eben auch passiert und hat aber eben auch dem ganzen Software-Sektor dann geholfen, denn mittlerweile kann man halt eben auch die Zahlen und Fakten irgendwann, das haben wir als einmal schon immer gesagt, irgendwann kannst du es halt nicht mehr ignorieren. Ja, also dass es da mal so eine Skepsis gibt und so, das ist völlig legitim. Wir haben gesagt, bei einigen Unternehmen wurde es auch mal Zeit, dass man so die Bewertungsmultiplen so ein bisschen abgebaut worden sind. Aber manche sind ja wirklich in absurde Regionen nach unten geprügelt worden und das, obwohl die Zahlen eigentlich sogar eher überwiegend positiv gewesen sind. Und bei Salesforce kann man sagen, ja, Salesforce hatte auch mal in den letzten Jahren immer wieder mal sehr enttäuschende Quartale mit dabei. Das muss man natürlich auch fairerweise mit dazu sagen. Aber es macht halt aktuell wirklich eher den Anschein nach, als würden genau solche Unternehmen wie Salesforce hier eher wirklich zu den großen Gewinnern dann zählen. Und da man natürlich dann eben auch mit diesen wichtigen Playern wie Anthropic dann hier zusammenarbeitet. Also besser geht's eigentlich aktuell nicht, ja. Und wie gesagt, bei einigen steckt auch trotz jetzt einer ersten sehr positiven Reaktion mit Sicherheit immer noch einiges an Potenzial dann drin, ja. Weil wenn man rauszoomt aus dem Chart, wenn man mal guckt, für manche sind die Wege zu den All-Time-Highs noch wirklich weit, ja. Und die sind ja teilweise schon eine Weile zurück. Also das heißt, die Gewinne sind ja seitdem deutlich gewachsen. Also selbst wenn einige zum All-Time-High laufen, sind sie dann trotzdem um einiges niedriger bewertet, als es eben zu ihren alten All-Time-High-Zeiten waren. Deswegen, ich glaube, gute Nachricht von Salesforce.
Was ja noch bei Salesforce mit reingespielt hatte, das war ja auch dann irgendwann, als der Kurs so niedrig war, das war ja eigentlich auch jetzt im Nachhinein ein schlauer Move, da haben sie doch so einen riesigen Aktienrückkauf dann innerhalb von wenigen Tagen irgendwie umgesetzt. Und ich glaube, das hatte auch für diesen großen Pop gesorgt dann bei den bei dem Ergebnis pro Aktie, ne? Denn wenn natürlich das Ergebnis pro Aktie wenn das Ergebnis, das Gesamtergebnis sich auf viel weniger Aktien bezieht, dann steigt das Ergebnis pro Aktie sehr stark an. Das war dann in dem Quartal auch ein wichtiger Punkt, ne? Und das hat er richtig reingehauen jetzt. Also sehr viel schlauer, wie es manche andere machen, die dann immer Aktienrückkaufprogramme machen, wenn der Kurs auf Allzeithoch steht. Die hat Salesforce richtig gemacht und Marc Benioff hat jetzt auch nochmal im Call gesagt, es soll jetzt mal dieser Schwachsinn aufhören, dass Softwareunternehmen disruptiert werden. Und das war jetzt ja auch nochmal ein schöner Beweis. Ich hatte ja mal auch nachgekauft bei ServiceNow, unter anderem bei SAP hatte ich leider nicht nachgekauft. Ich glaube, du hast ja auch damals gesagt, dass sie langsam bewertungstechnisch interessant wird. Ja. Jetzt hat sie sich schon wieder ganz gut erholt, aber ist ja auch noch weit unter ihren früheren Hochs, ne? Also mal sehen, ob jetzt mal Rücksetzer kommen, dann überlege ich sogar auch nochmal, ne? Denn man hat jetzt schon so eine Art, ich will nicht sagen 100%igen Beweis, aber wenn es jetzt eine Disruption gegeben hätte, dann hätte man sie jetzt so langsamer sehen müssen in dem Quartal oder im nächsten Quartal. Und Salesforce hat ja sogar die Aussichten leicht angehoben. Und wir haben es ja oft gesagt, viele Unternehmen haben sich nie was zu Schulden kommen lassen, haben trotzdem 70% verloren und wachsen weiter mit 20%, so wie ServiceNow. Und da war der Markt halt, ja, er ist durchgedreht. Aber wenn halt das Momentum in die eine oder andere Richtung geht, dann kann es halt in die Extreme gehen. Und das war halt so. Und ich erinnere mich, wir haben irgendwann gesagt, vielleicht werden wir irgendwann zurückschauen auf die Zeiten und sagen, was waren das für historische Chancen? Ja, ich will jetzt nicht sagen, dass es schon so weit ist, aber wer damals im Crash gekauft hat, der ist auf jeden Fall schon ordentlich im Plus mittlerweile. Aber ja, Schauen wir mal, wie es weitergeht.
Aber eben im Nachgang ist es natürlich immer einfach zu sagen, ja. Denn ich weiß noch, wo wir eben in der ersten Phase, wo es nach unten ging, waren, da hatten wir öfter mal die Phase und haben gesagt, hey, also eigentlich ist es jetzt schon wirklich sehr günstig und es ging halt trotzdem immer noch sehr viel weiter nach unten. Deswegen sind halt auch diese regelmäßigen Investments, also bin ich da ein absoluter Verfechter davon, dass man halt eben regelmäßig investiert, weil diesen absoluten Tiefpunkt, natürlich schreien auf Social Media wieder alle, dass sie ihn getroffen haben und so, also ist natürlich völliger Blödsinn. ja, oder wenn man regelmäßig investiert, einmal hast du natürlich dann das absolute Tief getroffen, ja, also das ist natürlich klar, ja, aber wie gesagt, also bei einigen Unternehmen ist meiner Meinung nach immer noch extrem viel Luft nach oben dann eben da, aber man muss es sich jetzt aktuell so ein bisschen genauer auf jeden Fall anschauen, ja, und auch bei CrowdStrike, nochmal kurz zu sagen, wie gut es in der Cybersecurity läuft, hat ein absolutes Rekordquartal vermeldet, denn sie haben die Net New Annual Recurring Revenues, also die neuen, die konnten um 51% zulegen. Also da merkt man, einige Unternehmen, die investieren mittlerweile deutlich mehr in Cybersecurity, was nachvollziehbar ist durch diese ganzen aktuellen Themen. Und die gesamten Annual Recurring Revenues, die sind um 25% gewachsen. Also ihre Falcon Flex Plattform alleine ist hier auf 2,3 Milliarden gewachsen, was ein Plus von 101% entspricht. Also Cybersecurity kennt aktuell keinen Halt, aber auch andere Player sind ja gut gelaufen. Vor allem, wenn man sich Rubrik anschaut, Fortinet, die von ihrem letzten Tief ja auch wieder eine wahnsinnige Rallye hingelegt hatten. Also in der Cybersecurity läuft es aktuell auf jeden Fall weiterhin wirklich rund, sehr gut. Und deswegen auch hier alles weiterhin wirklich in Butter, wie man so schön sagt. So, dann hatte ich aber auch noch angekündigt, dann gehen wir auch mal in einen ganz anderen Sektor, der zuletzt wirklich sehr gut gelaufen ist, und zwar zu einem, wo ich nun aktuell so ein bisschen Verkäufe geplant habe, weil ich auch immer gesagt habe, in meinem Depot möchte ich es immer gerne sehr fokussiert halten. Und da ich zuletzt gerade eben in diesen schwierigen Zeiten eigentlich immer mehr auf der Käuferseite gewesen bin, habe auch neue Aktien gekauft, wie Ferrari beispielsweise, die sich jetzt auch wieder sehr gut erholt hatten nach diesem E-Auto-Desaster. Aber die Ferrari-Aktie, die ist sehr stark jetzt danach wieder gelaufen auch. Und zwar gab es ja vor kurzem die Nachricht von Moderna, genau. Das hat dafür gesorgt, dass der Biotech-Sektor enorm nach oben gegangen ist. Also nicht nur Moderna selbst und Merck, die ja mit dabei sind, sondern auch andere Player sind dadurch auch wieder sehr stark gelaufen, nachdem sie vornehin schon eigentlich ganz gute Rallyes teilweise hatten. Und ich hatte es auch schon mal Anfang des Jahres angekündigt. Ich bin ja schon sehr lange in Thermo Fisher und Danaher investiert und habe es damals auch als Fehler angesehen, dass ich sie nicht nach Corona verkauft hatte, weil da teilweise die Bewertungen so absurd hoch von diesen Unternehmen gewesen sind und eigentlich auch wachstumstechnisch nicht mehr viel zu holen dann eben einfach war. Ich bleibe weiterhin dabei, sie sind für mich zwei der stärksten Gesundheitsunternehmen überhaupt, aber wenn man eben mal ehrlich ist und dann trotzdem auch mal solche Bewertungskennzahlen von ihnen anschaut und das eben gegenüberlegt mit ihren Wachstumsaussichten, da muss man dann eben einfach sagen, ja, wir haben da vielleicht Unternehmen, die dann so mit dem Markt laufen werden, aber eine Thermo Fisher, die ist jetzt bei einem aktuellen KGV von deutlich über 30 und auch ein EV-EBIT von 31. Das ist aber ein Unternehmen, das in der Regel keine zweistelligen Wachstumsraten mehr hat. Und da muss ich halt eben auch einfach sagen, das passt dann eben irgendwie nicht mehr so ganz zusammen. Und gerade eben Anfang des Jahres hatte ich es meinem Depot-Update auch gesagt, wenn es hier mal wieder so eine Rallye dann gibt, mit der ich noch gerechnet habe tatsächlich, dann möchte ich hier mal so die ein oder anderen Kohlen aus dem Feuer nehmen. Ich bin auch schon länger in Amgen und AbbVie investiert beispielsweise. Und wir haben in den letzten Jahren auch gesehen, wie schwierig es im Pharma-Bereich dann eben auch tatsächlich dann eben ist. Ja, also wir haben aktuell eben auch noch Novo Nordisk, habe ich ja ebenfalls im Depot, Michael ja auch, weil ich da immer noch so ein bisschen diesen Value-Play eben sehe und halt immer noch glaube, dass die deutlich zu skeptisch gesehen werden. Aber andere Biotechs und Pharma-Werte, die sind halt extrem stark daneben gelaufen. Und es ist ein Sektor, der unheimlich schwierig einzuschätzen ist und man auch ganz langfristig hingesehen damit nur schwer eben so den Markt outperformen kann. Weshalb ich hier tatsächlich aktuell bei Thermo Fisher wird wahrscheinlich jetzt schon demnächst der Verkauf dann kommen. Bei Danaher muss ich nochmal so ein bisschen gucken. Die sind nicht ganz so gut gelaufen wie eine Thermo Fisher zuletzt. Da muss ich mir nochmal die Lage so ein bisschen anschauen. Vor allem, weil man bei Danaher jetzt auch nochmal mit einer stärkeren Gewinnexplosion rechnet. Deswegen, da könnte vielleicht noch so ein bisschen was passieren. Aber aus dem Bereich möchte ich auf jeden Fall so ein bisschen was abziehen und halt weiterhin mehr mich so auf die wachstumsstarken Unternehmen fokussieren, die es hier nicht mehr so ganz dann eben gibt. Und gerade auch so die letzten zwei Jahre haben dann eben auch gezeigt, dass solche Unternehmen, die zwar operativ stark sind, aber auch hohe Bewertungen haben, dann halt eben trotzdem es auch mal ganz schnell in eine andere Richtung dann gehen kann. Ja, also da hatten wir ja viele Beispiele, auch eine LVMH beispielsweise, auch Hermes ist ja zuletzt schlecht gelaufen. Rollins ist so ein aktuelles Beispiel, die über Jahrzehnte Jahrzehnte hinweg eigentlich absurde Bewertungen hatten und jetzt in kürzester Zeit also fast 20 oder knapp 20 Punkte beim KGV verloren haben oder eben auch im Softwaresektor, weshalb ich mich da sehr wahrscheinlich von dem einen oder anderen trennen werde im Depot und dann eben auch mal schauen werde, ob es weiterhin eben so eher so in den Tech-Bereich dann fließt oder ob es in den einen oder anderen Sektor im Finanzbereich, da würde ich gerne noch ein bisschen aufstocken. Da gibt es gerade auch, wie ich finde, einige interessante Unternehmen, die eben auch noch nicht so gut gelaufen sind. S&P Global nochmal eine Aufstockung eventuell. Aber ich nehme da gerne auch immer die Zuschauer mit in die Denkprozesse von den Depots dann eben oder wie ich mir Gedanken zu den langfristigen Investments mache. Aber Thermo Fisher und Danaher, die habe ich beide schon seit über 6 Jahren im Depot tatsächlich. Aber ich glaube, dass jetzt aktuell auch so eine gute Phase sein könnte, um sich dann so langsam mal davon zu verabschieden, weil ich da eben nicht mehr so an diese langfristige Outperformance dann eben glaube. Ich weiß nicht, wie handhabt du es? Du hast ja auch so den ein oder anderen, jetzt auch nicht ganz so viele, wenn ich es richtig weiß, im Depot. Es ist ja aktuell auch so, zumindest newstechnisch, eigentlich eine ganz gute Phase. Hast du da auch irgendwie so Verkäufe geplant oder vielleicht sogar Käufe?
Ich habe ja ein paar Verkäufe getätigt im Bereich KI-Infrastruktur. Also Infineon hatte ich jetzt im Nachhinein sehr gut verkauft, muss man sagen. Die war ja bei über 80, jetzt bei 55, aktuell 57 rum. Hochtief hatte ich Gewinnmitnahmen getätigt. Ja, im Nachhinein, also es ist nicht so einfach. Manchmal steigen die Aktien dann noch viel weiter. Aber oft hätte man mal wirklich in diesen Hype-Phasen verkaufen sollen. Habe ich auch viele Beispiele. Aber es ist nicht so einfach zu timen. Es gibt jetzt auch viele, die so sagen, im Bereich Biotech, das ist der Startschuss für eine neue große Aufwärtswelle, weil dank KI geht alles viel schneller. Also Medikamentenentwicklung und so weiter. Das hatten auch, glaube ich, Novo Nordisk und so gesagt, dass sie da jetzt dann dank KI viel schneller irgendwelche Studien machen können und was weiß ich was alles. Also könnte natürlich auch sein, dass da jetzt nachhaltig wieder höhere Bewertungen drin sind, aber ja, ich bin sogar am Schauen gerade, was ich mache oder ob ich mal einfach den Nasdaq Biotech ETF mal mir reinlege, um da über die nächsten 10 Jahre ein bisschen zu profitieren. Aber ansonsten, ja, ich habe Johnson & Johnson im Depot, aber die werde ich halten. Die sind jetzt auch, glaube ich, kurzfristig sehr gut gelaufen. Novo Nordisk habe ich. Da gab es übrigens diese Woche eine Abstufung der Deutschen Bank auf Sell. Ja, das sieht man wirklich selten. Kursziel umgerechnet 35 Euro. Die Begründung finde ich brutal komisch. Die zu Anfang des Monats veröffentlichten Zahlen des Spezialisten für Diabetes und Abnehmpräparate seien durchwachsen ausgefallen. Okay. Nach Gesprächen mit Investoren verbleibe unter dem Strich, dass die nachrichtliche Unsicherheit nach wie vor groß sei. Hä? Okay. Sie sprechen mit Investoren und die sagen denen, dass sie unsicher sind oder was? Heißt das, dass sie wollen verkaufen oder was? Keine Ahnung, auf jeden Fall. Und am 21. September stehe zudem ein wichtiger Kapitalmarkt denen auf der Agenda. Also normalerweise sind Analysten immer so, wenn dann ein Kapitalmarkttag kommt, da sagen sie, ja, im Vorfeld könnte die Aktie gut laufen, weil man natürlich auf dem Kapitalmarkttag eher optimistische Szenarien dann von sich gibt. Und hier wird es jetzt negativ gesehen. Keine Ahnung, aber die Aktie hat gar nicht so krass negativ reagiert. Sie ist weiter im Bereich 40 Euro. Also man sieht auch bei Novo Nordisk, so der richtig große Verkaufsdruck ist nicht mehr da. Also von daher, ich bleib da auch mal dabei.
Ja, definitiv. Also wie gesagt, sehe ich auch so ein bisschen so eben als Value aktuell an und nicht so als diesen reinen, sage ich jetzt mal, Qualitätsinvest, wie es dann eben bei mir damals bei Thermo Fisher oder Danaher oder Amgen App wie dann eben gewesen ist. Genau, dann sind wir am Ende der Folge angekommen. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wie gesagt, meldet euch gerne für das Traders-Spiel an von der Société Générale. Wir verlinken es euch unten und natürlich würden wir uns auch freuen, wenn wir den einen oder anderen von euch im Oktober hier begrüßen dürften bei Bech Event in Neckarsulm findet das Ganze statt. Deswegen schaut mal gerne in die Videobeschreibung oder in die Shownotes und dann wünschen wir euch allen ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Ciao.